Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews und ich freue mich total, dass mir diesmal ein gesunder Taxi gegenüber sitzt. Nachdem wir das letzte Mal du so ein bisschen in Sein gehangen hast, schaust du jetzt richtig, richtig fit aus. Taxi, wie geht's dir?
Danke, ich bin kerngesund und total geschunden. Also auf andere Art und Weise geschafft. Wenn man gesund ist, dann kann man sich halt zunichte schaffen, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Womit wir im Grunde genommen auch schon beim ersten Thema sind. Ich bin gerade in Polen, war bis gestern in Italien beim ersten Weltcup in Pietra Ligure, gleich neben Finale Ligure. Enduro-Weltcup Auftakt 2025 und da habe ich es mir nicht leicht gemacht am Wochenende, habe ziemlich viel einstecken müssen, körperlich wie mechanisch, also Mann und Maschine haben gelitten und dementsprechend genieße ich gerade. Ich sitze tatsächlich in oder auf meinem Bett, im wahrsten Sinne des Wortes mal die Beine hochzulegen, noch 2-3 Tage, bevor es hier in Polen mit dem Weltcup Nummer 2, der erste Doubleheader, somit also auch der erste Downhill-Weltcup der Saison, weitergeht.
Ja. Folge kommt jetzt einen Tag später aus dem Grund, ihr habt halt schon wieder echt einen richtig harten Schedule, ne? Und das ist jetzt gerade relativ stressig bei euch. Wie ist das denn so beim ersten Rennen des Jahres? Ich meine, du hast nie eine entspannte Offseason, ja? Aber trotzdem, du kommst jetzt aus der Offseason und es ist das erste Mal so richtig Race Weekend. Was macht das so mit dir?
Ja, ist schon immer spannend für mich, gerade dadurch, dass eben meine Bike-Time auf diesem Niveau, sage ich mal, von Fahrradfahren, was wir beim Racing eben haben, durchaus begrenzt ist und bedingt durch die Krankheit bin ich diesen Winter nicht mal großartig nach Finale oder sonst wenn gekommen, um Laps zu machen. Ich hatte dann noch eine ganz gute Panic-Training-Zeit kurz vorm Weltcup und habe 2 Blind Races in Belgien mitgenommen, was ja Mir wirklich enorm geholfen hat, um einfach diesen Rennfokus auch nochmal zu haben und habe da auch jeweils eine harte Trainingswoche vorausgesetzt. Also ich hatte dann insgesamt, würde ich sagen, 3 wirklich qualitativ hochwertige Wochen Training noch, wonach ich mich auch wirklich gut und fit gefühlt habe und so ready, wie ich sein konnte, sage ich mal. Und hatte jeweils diesen Sonntag als Blind Race halt so als krönenden Abschluss der Trainingswoche, was, glaube ich, eine ganz gute Simulation für die 4-Tages-Rennen eben war, die wir jetzt wieder haben, also 2 Tage Practice, 2 Tage Race, da kommen wir aber gleich noch zu. Und insofern habe ich, glaube ich, das Beste rausgeholt, um nicht ganz so überrascht dazustehen jetzt am Rennen. Aber klar, es ist irre. Die Woche vorm Rennen konnte ich schon ein paar Tage unten im Finale sein mit meinem Teamkollegen Achim, wie die meisten Deutschen ihn kennen, aka Jack Moyer. Ja, Laps machen und ich meine, der Typ ist auf Winning Pace, das hat er jetzt am Wochenende gezeigt, ersten Tag hat er komplett konsequent geführt, am Ende ist leider ein bisschen weggeschmissen und auf Platz 4 nur noch in Anführungszeichen gefahren oder abgerutscht, ja. Und das ist natürlich krass, wenn du mit so jemandem dann Fahrrad fahren gehst und ich sage immer, das ist so Pace Camp, weil du von jetzt auf gleich eben einfach auf einem anderen Niveau Fahrrad fahren musst, wenn du dem Typen hinterherfahren willst. Und da sind wir eben 2-3 Tage im Finale noch shutteln gewesen vorm Rennen, was mich ganz gut darauf vorbereitet hat, dass schnelles Fahrradfahren wirklich schnell ist. Und dann konnte ich auch ganz gut einschätzen, wo ich stehe fürs Rennen und war eigentlich guter Dinge, war echt motiviert und bin dann in das Rennen auch mit einem guten Gefühl gestartet, deutlich besser als der letzte Saisonauftakt, wo ich echt so aus dem Nichts da reinkam und mir gar nicht so sicher war, ob ich überhaupt noch was zu melden habe.
Ja, ist eigentlich interessant, ne, dass du halt dieses Jahr den schlechteren Winter hattest, aber irgendwie dann doch das bessere Gefühl und das bessere Mindset irgendwie dazu Rennen zu fahren. Ne? Ich habe jetzt gleich mal so eine Zwischenfrage und zwar, gut, Jack Moyer war jetzt auch Ende letzten Jahres schon richtig schnell, ne? Ist ja immer richtig schnell. Aber was hast du, du kennst ihn ja jetzt echt schon lange. Was denkst du, was hat ihn jetzt wirklich so da in die Top 3, Top 2 gebracht?
Ja, ich meine, klar, der Typ hat schon mal eine Gesamtwertung gewonnen und schon einige Siege auf der Bank. Und das ist aber eben schon ein paar Jahre zurück. Und dann muss man leider sagen, seitdem er jetzt bei uns, also beim YT-Mob ist, hat er echt Pech gehabt. Also Teamcamp 2023, erste Jahr für einen Mob, bricht er sich die Hand und hat demnach den schlechtesten Saisonstart, den er sich vorstellen konnte. Ja. Hat in demselben Jahr sich noch das Schlüsselbein, glaube ich, nee, das war letztes Jahr, dann hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Also auch wieder nächste Saison, auch wieder Verletzung. Im Winter hatte er auch nochmal eine Verletzung. Und also wirklich auch viele Sachen, die dumm gelaufen sind. Also ich weiß, das Schlüsselbein, wie du schon sagst, wir sind gute Kumpels inzwischen und unterhalten uns auch über alles. Das Schlüsselbein war echt so eine Nummer. Große Gym-Session gehabt vormittags und dann fährst du halt nachmittags, bist nicht mehr ganz so frisch und scharf und einfach auf dem Home-Trails an einem Stein doof hängen geblieben, den du schon tausendmal überfahren bist und hast vielleicht von der Gym-Session so ein bisschen Kraftmangel gehabt und plötzlich haut sie ihn halt über den Lenker und er bricht sich halt das Schlüsselbein und da hat er wirklich jetzt die letzten Jahre Pech gehabt, hat aber dann letztes Jahr in Bellwald ja den Weltcup gewonnen,
ja.
Was für ihn, glaube ich, ein extrem wichtiger, vielleicht der wichtigste Sieg seiner Karriere war, um sich selbst auch einfach nochmal zu zeigen, hey, ich hab's drauf, so, ich kann das noch und die Arbeit, die ich da reinstecke und alles, ist es wert, weil eins ist klar bei ihm, der fährt nicht um Platz 10 oder um Platz 5, sondern er will gewinnen als Sportler. Und was er diesen Winter definitiv anders gemacht hat oder mehr gemacht hat als die anderen Winter, also er hat mir gesagt, er ist deutlich relaxter an sein Training rangegangen, hat viel mehr mit Spaß trainiert, hat viel mehr Sachen nicht nur so strikt nach Plan gemacht, sondern einfach gesagt, hey, so, ich habe jetzt einfach Bock, eine Woche lang große Tage auf dem Rad zu machen und ist viel lange Tage gefahren, was, glaube ich, auch jetzt für die Saison ein sinnvolles Konzept war, weil wir wieder längere Rennwochenenden haben. Aber hat nicht so dieses stumpf Malen nach Zahlen, ich habe meine Intervalle abgehakt, ich habe meine Wiederholung im Gym abgehakt, sondern echt so dieses, okay, wo fühle ich mich ein Stück weit nach? Natürlich geht er noch gegen sich und natürlich macht er Sachen, die unangenehm sind, aber eben deutlich mehr, ich sag mal, den Fokus auf Lebensqualität und Spaßqualität im Training, als nur dieses, okay, das ist jetzt rein rechnerisch das Beste, was ich machen kann.
Ja. Ja. Okay. Aber so wie du sagst, ist es, also er ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber vor allen Dingen ist es so, er konnte es am Anfang nicht so zeigen, oder was heißt am Anfang, aber so in der ersten Zeit von euch. Das heißt, dich hat es jetzt nicht so super überrascht wahrscheinlich, oder?
Nee, gar nicht. Ja. Ich habe einfach nur drauf gewartet, wann es endlich mal funktioniert. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja wieder schade gewesen am Wochenende, ist er dann eben gestürzt am zweiten Tag. Da kann man jetzt sagen, ja, da ist er selber dran schuld, oder das sagt er sich dann auch ein Stück weit. Da ist ganz interessant, wenn man sich über so Sachen unterhält, weil klar, man selber sitzt auf dem Fahrrad und fährt gegen einen Baum oder gegen einen Stein oder was weiß ich. Da kann man sich dann Vorwürfe machen oder man kann halt sagen, hey, es ist halt auch einfach ein Stück weit dann doof gelaufen und man versucht halt sein Bestes und dann kann man sich keine Vorwürfe machen. Und ich denke, da muss er sich jetzt auch drauf fokussieren, dieses, hey, ich habe alles im Gepäck, was ich brauche, um so einen Weltcup zu gewinnen. Ich kann's. Und solange er sein Bestes gibt und alles versucht, hat er sich keinen Vorwurf zu machen, auch wenn es eben schlecht läuft. Und das ist natürlich frustrierend, das hat er jahrelang jetzt gehabt, aber für mich definitiv keine Überraschung, dass er da auf dem ersten Platz war an dem ersten Tag. Und es ist auch nach wie vor sein bester Saisonauftakt, by the way, überhaupt, wenn nicht mindestens seit langem. Also Platz 4 ist jetzt, glaube ich, keine schlechte Ausgangsposition, auch für die Gesamtsaison. Schon mal machen, definitiv. Und ja, ich glaube, noch zu dem Trainingsding im Winter. Ich glaube, dass dieses mit dem Fokus auf das, wo man wirklich Bock drauf hat und Spaß dran hat, und so ein bisschen mehr nach Feeling trainieren, sich vielleicht weniger auf deine physische Qualität auswirkt. Da würde ich nach wie vor 100% unterschreiben. Malen nach Zahlen ist das Beste. Aber ich glaube, Mindset ist einfach extrem wichtig. Und das hat man ihm auch angemerkt. Er ist deutlich relaxter jetzt in die Saison gegangen und war da richtig gut drauf auch. Wir hatten echt einfach eine geile Zeit die Tage vorher. Mit dem hat man immer Spaß on und off the bike.
Ja.
Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Weil wenn du keinen Spaß daran hast und so ausgebrannt wirst, der macht das, ich weiß nicht, der Typ ist seit 15 Jahren, glaube ich, professionell am Racen. Downhill und Enduro. Und wenn du da, wenn ein Sieg alles für dich ist und sonst die Welt untergeht, dann machst du das nicht so lange.
Das, ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir halt einfach wieder bei dem, was wir schon mal besprochen haben, ne? Dass sich Training einfach auch im Laufe einer Karriere ziemlich ändert. Und nicht nur das körperliche Training, sondern auch das mentale Training. Und das, was vielleicht am Anfang irgendwie noch gut für dich ist, ist dann am Ende gar nicht mehr gut für dich. Ja. Und das ist ja schlau, wenn man da immer wieder ja, sich verändert und aber auch irgendwie so ein bisschen neue Impulse setzt, ne?
Ja.
Und ja, cool. Was ich auch total spannend fand, um ehrlich zu sein, ist zu sehen, wie du jetzt in Belgien unterwegs warst, weil da hast du ja wirklich so die super, ich sag mal, Rookie-Nummer gemacht oder die super einfache Nummer mit im Auto pennen und ja, ist vielleicht nicht die allerbeste Vorbereitung. Und wenn wir von Auto reden, dann reden wir nicht von irgendeinem fetten Camper, sondern halt wirklich so schön hinten Sitze umgeklappt und so.
Ich bin halt Fahrradrennen so gefahren, wie wenn du mit 18 einen Führerschein bekommst. Ja. Also so war das ja früher bei uns, sage ich. Ich höre mich jetzt schon sehr alt an. Heute haben gefühlt die ganzen Kids, die haben schon so ihr Race-Setup da stehen, bevor die 18 werden. Aber ich erinnere mich daran, früher war das halt völlig normal. Du hast halt, wenn du noch kein Auto hattest, hast du halt im Zelt gepennt, neben dem Auto von deinem Kumpel, der schon fahren durfte. Und wenn du ein Auto hattest, dann hast du halt in der Karre gepennt und das war dann Luxus beim Racen. Und ja, so war es im Endeffekt bei den Rennen in Belgien nochmal. Und es war auch irgendwie geil. Das hat nach wie vor einen Vibe. Und
ich aber hast du es extra gemacht oder gab es keine Hotels mehr?
Habe ich mich tatsächlich gar nicht mit auseinandergesetzt, so groß, weil das war super spontan, da mit zu racen. Und natürlich hätte ich auch. Das erste Rennen habe ich sogar bei uns im Bus gepennt, also Familienbus, Sitze raus, Matratze rein. Das war schon deutlich besser als das zweite Setup, was ich dann genommen habe. Da war meine Frau nämlich noch mit den Kids in Holland und hatte den Bus dabei und ich hatte nur unseren Kombi. Und da habe ich dann mal so richtig das Setup auf die Spitze getrieben, sage ich mal. Habe so meine Laufräder ausgebaut, vorne hinter die Windschutzscheibe gesteckt in Laufradtaschen und die Karre wirklich so Tetris-mäßig aufgeteilt, das Fahrrad mit einem Expandergurt neben mir so halb unter die Decke gezogen, damit ich mit einer Matratze diagonal in den Skoda hinten reinpasste. Und das war schon ein wildes Setup. War auch ehrlich gesagt nicht optimal. Aber
war gar nicht so die beste Vorbereitung, meinst du? War nicht die spannendste Nacht?
War nicht die allerbeste. Aber für die Vibes war es wiederum richtig gut. Und wie gesagt, ich habe mir jeweils eine richtig fette Trainingswoche davor gegönnt. Und bin diese beiden Rennen auch ganz bewusst so mitgefahren, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nicht so dieses vorher noch ein Rest-Day und irgendwie bewusst auf die Location einfahren und da groß mit Ambitionen an den Start gehen, sondern echt so dieses, das ist einfach der letzte Trainingstag in der Woche und das wird der härteste, weil es halt ein Rennen ist und du hast diese Renn-Vibes, weil man muss auch dazu sagen, Blind Racing in Belgien ist eine harte Nummer. Die meisten Jungs, beziehungsweise eigentlich alle von den Jungs, kennen die Strecken. Und wenn du da blind anreist, da hast du nichts zu melden. Das ist einfach Fakt. Bei der ersten Location habe ich mich tatsächlich selber positiv überrascht und bin den Tag über auf den zweiten Platz gefahren. Am Ende habe ich es dann weggeschmissen, bin auf den dritten abgerutscht. In der Gesamtwertung relativ nah an den beiden vor mir dran gewesen. Aber beim zweiten Rennen, da habe ich ganz schön wurde ich ganz schön abserviert, sage ich mal. Da habe ich schon gut eingesteckt. Und damit konnte ich dann leben, weil ich wusste, hey, es war einfach eine harte Trainingswoche und das war jetzt eben der Tag, den ich noch oben drauf gesetzt habe. Da weißt du, dass du qualitativ nicht mehr das ablieferst, was du eigentlich als Sportler abliefern kannst. Plus der Fakt, es war super krass, technisch zu fahren. Und wenn du das nicht kennst, gegen Leute, die nur ein bisschen wissen, wo welches Steinfeld lauert, wo bei welcher Kurve du Inside oder Outside fahren solltest in der Regel, dann ist es super hart. Ja. Aber nichtsdestotrotz mega spaßig und aller wärmste Empfehlung, die Rennen mitzufahren, also da wirklich mal ein Auge drauf zu haben, weil da wird qualitativ hochwertig Rad gefahren und da braucht man sich nicht wundern, warum Martin May so gut geworden ist, wie er ist.
Ja, das stimmt. Ja, ich war froh, dass du nicht mehr im Panda geschlafen hast, um ehrlich zu sein, weil das hätte dann wahrscheinlich für Rückenschmerzen gesorgt, oder?
Da bringst mich jetzt auf eine Idee.
Ja, aber was bringt dir mehr? Also das Also für jetzt deine Rennsaison, also einfach diese Vibes vom Rennen fahren oder bringt dir dieses Blind Racing auch noch was? Weil das, was ihr jetzt fahrt, ist ja dann doch anders.
Ja, ist total anders. Und man muss oder kann auch sagen, dass das, was beim Blind Racing da passiert, das kannst du nicht eins zu eins jetzt auf einen Weltcup projizieren. Also
Ja.
da zählen auch andere Qualitäten ein Stück weit und andere Leute fahren auch tendenziell besser im Vergleich zu einem Weltcup. Also es ist schon ein komplett anderer Stil Racing. Wobei aber der Fakt, dass du gegen die Uhr fährst, und was dann mit dir passiert als Sportler, das ist exakt das Gleiche, weil wenn du Racer bist, wenn du racen willst, dann versuchst du halt aus jeder Situation das Maximale rauszuholen und das ist einfach, du kommst halt auch in diesen Hyperfokus, sage ich mal, rein und bist so krass konzentriert und diese ganzen Sinne wieder zu schärfen, sage ich mal, die du sonst ja nie so schärfst, outside of Racing, das ist natürlich dann cool, wenn du halt auch mal so ein kleines Eintagesrennen mitnehmen kannst. Weil das hast du dann auf jeder Stage. Weil wenn du weißt, die
Ja.
Uhr tickt jetzt und du bist Racer, dann cruisest du da nicht einfach nur runter, sondern dann versuchst du dein Bestes. Und
Gibt es einen Unterschied zwischen, du stehst jetzt dort am Start und du stehst bei einer EDR am Start? Also alleine so mental? Oder ist dann
ja, ich
einfach Rennen, Rennen, Rennen?
sowohl als auch. Also es ist schon irgendwie Rennen ist Rennen und man gibt alles, aber ich glaube, ich gehe bei so einem kleinen Rennen bewusst nicht so krass ans oder übers Limit wie jetzt bei einem EDR-Rennen, weil ich
Ja,
einfach
okay.
weiß, EDR ist schon irgendwie das Ding, wo ich selber mich auch noch überfordern will, ein Stück weit. Und jetzt gerade auch da das zweite Rennen in Belgien, Remuschamps. Ich war so fertig, ich habe fast nicht geschlafen die Nacht vorher, weil wir waren vorher noch in der Schweiz im Wallis, 3 Tage trainieren, sind 900 Kilometer da hochgeballert. Das war völlig hirnrissige Aktion eigentlich. Und ich habe schon gemerkt, wie mein Kopf einfach nicht richtig mit bei der Sache ist. Und dann weiß ich, da bin ich, glaube ich, inzwischen irgendwie weise genug für, wenn ich jetzt hier versuche, mit der Brechstange alles zu pushen, was geht, dann bohre ich mich heute irgendwo in die Steine und da hast du halt nichts gewonnen. Und trotzdem fährst du ja auf einem recht hohen Niveau noch Fahrrad und versuchst schon auch zu pushen und schulst so deine Sinne. Lustiger Fakt zu dem Rennen. Ich war so müde und ich bin ein recht sensibler Fahrer in Sachen Material. Ja, ich teste viel und spüre schon eigentlich einiges. Und das war dann auch so Reminder an mich selbst. Ich bin die ersten beiden Stages mit gelocktem Dämpfer gefahren und habe mich gefragt, warum ich kein Fahrrad
Warum
mehr
läuft
fahren
das hier
kann.
nicht? Ja,
Und hab
okay.
so auf der dritten Stage oder vorm Start der dritten Stage sehe ich so, gucke ich so auf meinen Dämpfer und denk so, Alter, das ist nicht mein Ernst, das Ding ist noch gelockt. Also wirklich komplett gefühlsfrei gewesen und einfach Hangover-mäßig, ja. Und dann weißt du, hier brauchst du jetzt heute nicht versuchen, ein Held zu sein.
Ja. Vielen deutschen Fahrern wurde immer vorgeworfen, dass genau die das nicht mehr machen. Also die gehen eben nicht in andere Länder zum Fahren, die downloaden dann nicht irgendwie nach Tschechien zum Fahren, weil sie halt da einfach eine Packung bekommen. Ich meine, genau aus dem Grund, die du auch gesagt hast, ne? Da zählt vielleicht nicht der beste Fahrer, sondern es zählt halt auch einfach der, der die Strecke am besten kennt und und. Trotzdem ist das ja irgendwie ein wichtiges Thema. Hast du das Gefühl, das hat sich verändert? Oder wie gehst du auch mental damit um, dass du da eben alleine mal so von der Position her nicht da bist, wo du ja eigentlich aus dem Selbstverständnis her hingehörst.
Ja, also A, auf jeden Fall verändert sich das, sowohl im Enduro als auch im Downhill. Ich glaube, durch die Bank, alle Jungs, die wirklich ein Stück weit Level höher Radfahren, im Downhill denke ich da jetzt mal an Max Hartenstern, Henry Kiefer und Co., die fahren alle Off-Season-Rennen in Frankreich und Co. Und das ist alles andere als gechillt. Also da sind meistens Namen in der Ergebnisliste, von denen hast du noch nie was gehört und die rasieren dich plötzlich so, ne? Und so ist es eben im Enduro auch und auch jetzt hier in Belgien. Chris Löffler ist da am Start, der Oskar Flakel, der Max Veil ist zeitgleich in Frankreich ein Rennen gefahren. Also es sind schon einige Jungs, die da hinfahren und ich glaube, die Motivation ist auch eine andere. Es geht nicht nur noch darum, möglichst jedes Wochenende ein Podiumsbild zu posten, sondern ich glaube, die meisten von uns Jungs haben wirklich einfach Bock auf Racen und sich selber weiterzuentwickeln. Und dann fährst du eben so ein Rennen mit. Und man muss und kann nicht überall gewinnen. Und das ist auch okay. Und ich glaube, wir wissen alle, wenn wir, und da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber wenn wir nur hier in Deutschland unsere Serie mitfahren, die noch übrig geblieben ist, dann werden wir da nicht weiterkommen.
Dann wird's eng.
Und deshalb ist es echt cool zu sehen, dass einige von den Jungs die Rennen in Belgien und Co. mitfahren. Ich habe da 2018, glaube ich, mit angefangen. Ja.
Ist nee, ja von dir auch echt 20, nicht weit, oder?
20, 20, ja, es geht. Also jetzt da die zwei Rennen waren 2,5 Stunden von mir. In den Vogesen sind ein Haufen guter Rennen. Und ich weiß noch genau, was du eben sagtest, 2016, glaube ich, habe ich angefangen, in den Vogesen diese Blind Races mitzufahren. Und da wurde mir noch von anderen deutschen Racern gesagt, so, oh, warum fährst du denn da hin? Da kannst du eh nichts reißen. Da wirst du nur versägt.
Quasi,
wirst du nur versägt. Und da habe ich noch so gedacht, ja, und das ist doch völlig egal. Also, weil ich habe doch Bock auf ein geiles Fahrradrennen und will als Racer besser werden. Und dann ist es ja gerade ein Ansporn. Ne? Und dann habe ich damals gemerkt, oh, ich könnte gegebenenfalls bis aufs Podium schaffen und habe es dann auch mal geschafft. Mhm. Und da war ich noch relativ auf weiter Flur die einzige deutsche Fahne. Und jetzt merkst du schon, es sind einige, die darüber fahren. Und man merkt es auch an unserem Level in Deutschland. Ja. Also auch jetzt am Wochenende in Italien einige deutsche Fahnen am Start und wirklich einige sehr, sehr kompetent unterwegs gewesen.
Ja, okay. Ja, das ist ja cool, dass sich das so verändert. Und ja, das ist halt toll, dass ich da so das... Ich meine, wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass sich das grundsätzliche Mindset irgendwie bei den deutschen Enduro-Leuten verändert hat und dass du da ja auch schon maßgeblich mit für verantwortlich bist und da ist einfach eine tolle Stimmung herrscht. Von daher finde ich das cool und es zeigt halt auch wieder, dass du dir nicht zu schade bist, irgendwie da im Auto auf der Rücksitzbank deines Kombis zu pennen, um ein Rennen zu fahren. Und
muss man schon mal machen.
Ja, finde ich auch. Also es,
nicht, dass die Kids noch denken, es wird nicht auch dazugehören. Und die Racing Kids, die Young Guns, die nachkommen, dass die denken, hey, du musst direkt im Hotel nächtigen oder so, sondern da fängt es halt an. Ich werde jetzt meistens liebevollerweise der Häuptling genannt.
Okay, sehr gut, ey. Season Opener, es war jetzt nicht Finale, sondern es war Piedra, aber im Grunde, ich glaube, da kann man sagen, das ist so ein bisschen ähnlich, ne? Ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Jahr hintereinander Season Opening, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder es war auf alle Fälle schon mal Season Opening. Es war aber auch schon ganz oft Season Closing, also das letzte Rennen der Saison. Was taugt dir besser?
Puh. Schwer zu sagen. Am Season Closing war es immer schön, dann hat man das noch so in so einen Strandurlaub faden lassen, sage ich mal. Das war also ganz angenehm. Wobei das bei mir meistens mit Schürfwunden verbunden war. Insofern war es irgendwie dann auch nie so richtig Salz, Wasser und Sand freundlich. Mhm. Aber ich kann eigentlich weder noch. Aber ich glaube, vom Fahren her, muss ich sagen, ist es tatsächlich schöner als Season Opener. Gerade jetzt aktuell ist die ganze Region echt nochmal mit Regen gesegnet gewesen, was super gut und wichtig ist für den Wald und alles. Erzähl
das
nicht dem
Dennis, dass du das gut findest, ey.
Ja, wenn du dich mit Locals unterhältst, ich glaube, die haben echt zu kämpfen gehabt die letzten Jahre mit extremer Dürre und dann immer diese Platzregen, was alles zerstört hat. Und da war es jetzt optisch richtig krass zu sehen, wie viel Grün im Wald auch am Boden war. Also es wächst überall Gras und Blumen und so Geschichten, wo du sonst nur maximal grüne Bäume hattest und dann war alles braun. Und auch wenn du dich mit Leuten da aus der Agricultura unterhältst, dann merkst du, dass es Wasser ist einfach Leben. Das ist Fakt. Ja. Und es läuft Wasser aus den Flüssen unten raus ins Meer. Früher lief da Wasser aus dem Meer in den Fluss rein.
Ja.
Und also du siehst echt, es ist wieder gesättigt und mein Punkt an der Stelle, der Boden ist einfach viel geiler zum Radfahren, weil der ist techy, da ist Grip da, die Strecken sind nicht so blown, also Ende vom Sommer hast du oft in Finale einfach nur Staubhaufen, Steinfeld, Staubhaufen, Steinfeld, Staubhaufen und jetzt war es eben so, dass die Strecken auch wirklich kompakt waren und du konntest geil racen und auch nicht zu vernachlässigen oder außer Acht zu lassen, die Strecken haben deutlich besser gehalten, was viel, viel nachhaltiger und freundlicher für die Region im Sinne der Trails ist und auch für die Trailbuilder, weil sonst war das einfach die absolute Zerstörung bei so einem Rennen für die Strecken und jetzt war es eigentlich in den meisten Fällen, glaube ich, so, dass die Strecken einfach nur eine geile Linie wieder hatten.
Jetzt sind sie gut eingefahren.
Genau.
Ja. Aber ich meine, Finale oder Pietra ist ja so ein bisschen für uns Europäer so ein bisschen Homecoming. Ja, und da ist es natürlich so, da geht man ja auch irgendwie mit einem anderen Vibe hin. Und deshalb interessierte mich das eben. Ich meine, du fährst jetzt als Season Opening ein Rennen, wo du eigentlich wahrscheinlich fast jede Strecke kennst. Oder du auf alle Fälle, ne, da hast du so viel Zeit verbracht. Da kommt man vielleicht so ein bisschen schneller rein. Auf der anderen Seite, das hinten raus zu haben und zu wissen, boah, ich bin jetzt echt ganz schön platt und das war eine lange Saison, aber jetzt haben wir nochmal irgendwie so mein Wohnzimmer, da racen wir jetzt nochmal, ist ja auch irgendwie was, hat auch irgendwas für sich, so rein mental, oder?
Ja, mit Sicherheit. Wobei ich glaube, dieses Ungewisse und die Nerves zum Saisonstart, da ist es fast schöner, mit einem Heimspiel zu starten, so ungefähr. Und ich habe es auch in einem von meinen Videos gesagt, da sind wir Deutschen definitiv alle gesegnet mit genug Zeit auf den Trails im Finale. Also ich glaube, da kann keiner von sich behaupten, das wäre ihm ein fremder Spot. Und ja, da sind wir, glaube ich, alle ganz gut auf dem Platz gestanden.
Ja, cool. Grundsätzlich hast du ja gesagt, es war jetzt nicht dein bestes Wochenende, aber es war endlich mal wieder ein sehr, sehr gutes Racing-Wochenende,
Ja.
was vor allem mit Organisation und mit Format zu tun hat.
Ja.
Und bevor wir dann jetzt über dein Rennen reden, würde ich aber mal gerne kurz wissen, was ist das neue Format, beziehungsweise wie schaut jetzt gerade Enduro Racing aus?
Ja, genau. Also grundsätzlich auch zu deinem Punkt eben, Finale beziehungsweise Pietra war die letzten 3 Jahre tatsächlich Season Opener mit Ausnahme von den 2 Rennen in Tasmanien, die dann noch vorweggingen in dem einen Jahr. Aber auf jeden Fall der europäische EDR oder EWS Season Opener. Und die wechseln sich eigentlich immer ab, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist immer ein Jahr Pietra, ein Jahr Finale. Demnach war letztes Jahr Finale, jetzt wieder Pietra dran. Und die machen grundsätzlich immer einen guten Job da unten. Man merkt, das ist mehr oder weniger die Geburtsstätte der ganzen Geschichte. Enduro Racing auf dem Niveau. Und das merkst du der Organisation und dem Team einfach an. Also ganz abgesehen von der Qualität an Trail und dem Vibe, was da unten herrscht, ist es wirklich ein eingespieltes Team, was immer ein gutes Event auf die Beine stellt. Und das war auch in den vergangenen Jahren eigentlich echt immer durch die Banken eine gute Geschichte. Aber das Format hat sich eben in diesem Jahr wieder positiv verändert, würde ich behaupten und glaube, sagen zu können, dass da die gesamte Fahrerbelegschaft sich meiner Meinung anschließen würde. Das war zumindest das Feedback auch jetzt am Wochenende. Wir sind back to the roots, 2 Tage Training, 2 Tage Racing im Enduro. Also 2018, als ich mit dem EWS-Racen angefangen habe, war das Stand der Dinge. Das war ganz normal, 2 große Tage zu haben im Practice und 2 Race Days. Und da sind wir jetzt wieder, was mega, mega cool ist. Bei den Doubleheadern, wie jetzt in Polen, wo ich gerade bin, haben wir nur einen Race Day, weil es sich eben mit einem Downhill aufteilt. Aber die Standalone-Events, wie ich glaube, nee, nicht Kanasai, aber wir haben noch 2 oder 3 weitere quasi 2-Tagesrennen. Die werden also so gehandhabt und das ist mega, mega positiv meiner Meinung nach, weil das ist für mich
Voll.
Enduro. Ja, und ja, da gibt es echt viel Positives eigentlich zu berichten. Es wird super viel gehatet, wurde in den vergangenen Monaten und seitdem Warner Brothers da irgendwie drin ist, ist sowieso nur noch alles doof der Aufnahme der Fans nach und der Sport wird zugrunde gewirtschaftet, wie auch immer. Und das hat sich dieses Wochenende definitiv, haben sie das Gegenteil nochmal bewiesen. Also es ist vieles in die richtige Richtung passiert. Ich glaube, als Fahrer näher kannst du nicht dran sein. Da müssen manche Fans an den Tastaturen vielleicht mal ein bisschen den Gang rausnehmen, bevor sie voreilige Schlüsse ziehen aus ihren Quellen.
Aber was hat
Und da.
der, oder was meinst du jetzt? Was hat sich geändert, beziehungsweise was ist dir positiv aufgefallen?
Genau, also da kann man definitiv sagen, dass Warner Brothers war deutlich präsenter. Also es waren an allen Stationen, wo du Leute hast, also sei es Feed Station, sei es beim Shuttle abfertigen. Wir hatten also doch eine Shuttle-Abfahrt inkludiert, jeweils im Training und im Race bei dem 2. Tag. in den ersten Tag. Und da hattest du einfach immer Leute, die mitorganisiert haben, die delegiert haben. Du hast zu allem, wo du Fragen und Sorgen hattest, sage ich mal, gab es einen Ansprechpartner. Es waren Leute präsent in den Pits bei der Anmeldung. Das lief vernünftig, das lief ohne Probleme. Es war nicht nur Local-Organisator, sondern die Leute von Warner Brothers waren wirklich präsent. Wir haben eine Course-Feedback-Gruppe, also bei WhatsApp, wo ich sag mal, ein paar Top-Fahrer drin sind, wo du Sachen bemängeln kannst. Das wurde vernünftig bearbeitet, das wurde schnell und professionell gehandhabt und auch bestätigt oder eben nicht. Sachen wie, wir haben beim Training die Transferzeiten, tracken wir eben die meisten Leute. Dann gibst du Feedback hier, ihr habt 2 Stunden 30 für den Transfer von der zu der Stage angesetzt. Wir haben aber im Practice schon alle ohne große Pausen 2 Stunden 32 gebraucht. Können wir das anpassen? Zack, werden die Startzeiten angepasst.
Okay.
Also da ist wirklich, du merkst, als Fahrer werden wir gehört, wir können mitgestalten, wir können mit, ja, ein Stück weit einfach mitmachen. Und ja, dann auch, ich denke, das Mediale, der mediale Output hatte ein deutliches Improvement. Es gab jeden Abend ein knapp 20 Minuten langes Raw-Video von den Veranstaltern zum Tag mit Informationen, mit.
Das war ja schon auch so ein einer der großen Kritikpunkte, wenn man jetzt mal das Rennenfahren irgendwie beiseite packt, aber dass halt eben
Ja.
diese ganze mediale Aufbereitung halt irgendwie sowohl in dem Ein- wie auch im Downhill nicht so richtig funktioniert hat. Oder das,
Genau, ja.
ne, und aber da hast du das Gefühl, die haben jetzt aus einem Jahr gelernt und kommen jetzt quasi auch gut trainiert aus der
Ja,
Winterpause.
definitiv. Also sie haben auch ihr Team da strukturell verändert, das weiß ich. Und das hat man auch gemerkt. Also auch da waren viele neue Gesichter dabei. Und die Rollenverteilung war, glaube ich, ein bisschen klarer. Auch so das Feedback von Teammanagern und Co., wo man merkt, es war relativ klar, welchen Ansprechpartner man zu welchem Thema man hat und so weiter und so fort. Und das hat gut funktioniert. Und ich check natürlich auch ein Stück weit deren Social-Kanäle, also Instagram und Co. Und das war wirklich ein guter Informationsfluss über das, was den jeweiligen Tag abging. Also von Lead-up to the Race mit Interviews und technischen Sachen über dann die Practice und Race Days, was passiert, welche Geschichten sich entwickelt haben. Also ich fand, das war gut gecovert und das ist auch ein Stück weit der Punkt. Ich glaube, die haben in den letzten beiden Jahren dann auch gemerkt, diesen Sport zu broadcasten ist unmöglich, ohne den Sport maßgeblich zu verändern. Und diese Veränderung des Sports ist eben nach hinten losgegangen. Das hat man auch eingesehen. Und ich habe von vornherein gesagt, so dieses Thema, wo dann alle sagen, okay, jetzt ist es tot. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube, jetzt ist es an einem Punkt, wo man merkt, jetzt können wir uns mal wieder in die Schuhe stellen, wo wir hingehören und in die richtige Richtung gehen. Und das hat man wirklich gemerkt an dem Wochenende. Also es ist einfach wieder da, wo es hingehört. Die Berichterstattung ist auch wirklich gut gewesen. Und noch dazu, was für mich einfach ein Zeichen von einem Commitment zum Sport auch ist seitens Warner Brothers. Diese Doku-Serie, die sie jetzt wirklich aufwendig produzieren, eine achteilige Serie, die kommen wird im Winter über die Rennen jeweils, über verschiedene Fahrer, die porträtiert werden. Ich gehe stark davon aus, dass unser Achim auch dabei sein wird. Also da passiert was, die haben ein Commitment und Enduro ist nicht auf der Abschiebebank, sondern das ist nach wie vor ein Ding, was wichtig ist und was sie pushen wollen. Und das sieht man jetzt. Und da ist es an uns Fahrern gelegen, das auch zu transportieren. Machen wir jetzt gerade hier, glaube ich, ganz gut, dass auch die Fans sehen und verstehen, hey, der Sport lebt, der geht weiter. Und wenn da positive Stimmung ist, wir müssen einfach alle gute, positive Stimmung machen um diesen Sport, dann werden auch Brands wieder Bock drauf haben, zu committen. Und ihre Teams wieder zu rebuilden. Und auch da, es waren jetzt nicht plötzlich alle Teams weg und da rollen irgendwie Heuballen durch die Gassen, sondern
Ihr seid nicht zu
es,
15 gefahren.
ja, genau. Das war nach wie vor Stacked Field. Keine Ahnung, da hat eine Handvoll Leute vielleicht gefehlt, die verletzt waren, wie jedes Jahr. Und that's it.
Ja, aber das sind doch schon mal echt gute News. Hast du irgendwelche Infos so zu den langfristigen Plänen? Oder wird sich das jetzt irgendwie so übers Jahr erstmal rauskristallisieren, wie die den Sport oder was die halt eigentlich damit vorhaben? Weil ich sag mal so, wenn man so die anderen Radsportarten anschaut oder die anderen Sportarten, alles, was mit Action zu tun hat, ich meine, das endet nachher irgendwo in einer Netflix-Serie und dann wird's halt richtig groß. Und es hört sich ja jetzt auch so ein bisschen so an mit der Reportageserie, die du erzählt hast, dass das ja in die ähnliche Richtung geht.
Ja.
Und dann ist natürlich so, ich muss gestehen, Formel 1 finde ich unfassbar langweilig. Drive to Survive finde ich super, super interessant. Also meinst du, da wird es dann auch so sein, dass so ein enger Kern irgendwie die Rennen wirklich dann verfolgt und die große Masse an Zuschauern aber auf diese Doku-Serien geht, weil es halt am Ende einfacher so zu konsumieren ist und was, also ist ja nichts Schlechtes, also sondern es kann ja dann einfach noch einem größeren Publikum dann halt begreifbar gemacht werden oder
Ich glaube, also ich meine, man muss einfach realistisch sein. Enduro ist nach wie vor ein Teilnehmersport. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil ich glaube, diesen Sport brauchst du. Auch im Motorsport gibt es Teilnehmersportarten und das ist definitiv nicht die Formel 1.
Ja.
Und das brauchst du aber trotzdem, auch als Marken, als Brand. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum der Sport wird niemals aufhören, weil es wird immer Leute geben, die Bock da drauf haben, in welcher Form und in welchem Ausmaß auch immer. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass es ein Teilnehmersport bleibt und bleiben kann und nicht zu exklusiv wird. Und ich glaube, das ist gerade der Charme an der EWS, EDR, ich sage immer noch EWS, dass auch wie jetzt vergangenes Wochenende gab es auch wieder eine Open-Klasse, wo sich jeder anmelden kann und mitracen kann und du racest exakt dieselbe Strecke runter wie Achim den Tag vorher runtergeraced ist und kannst dich vergleichen. Und ich glaube, das ist einfach eine extrem wichtige Grundlage von diesem Sport, die den Sport auch ausmacht und auch den Vibe ausmacht im Sport. Und dann haben wir eben dieses Level, was du ansprichst, von Leuten, die ein extremes Interesse in diesem Sport haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass ein Veranstalter, dass DUCI, Warner Brothers, wer auch immer, dann da eben über ihre Social-Kanäle und YouTube und Co. diese täglichen Updates liefert, dass die Leute da mitfiebern können, auch wenn sie jetzt nicht an der Rennstrecke stehen. Und dafür musst du aber schon jemand sein, der sich mit dem Sport auseinandersetzt und den Sport sucht. Das läuft dir nicht über den Weg und du guckst da zufällig mal rein, sondern ich meine, ich kriege jetzt auch nicht jeden Tag Fußballnachrichten angezeigt. So, ich müsste mich ja auch damit auseinandersetzen. Und das ist ja schon sehr, sehr groß und präsent.
Ja.
Und dann hast du eben die nächste Schicht Follower, sage ich mal, die dann vielleicht sich eine gut produzierte Doku angucken über Enduro Racing, obwohl sie vielleicht einfach nur generell Radsport Interessierte sind und sehen dann plötzlich so, oh, hier Rennen fahren, Mountainbike, gucken sich eine Doku an und merken so, oh, Enduro ist ja eine richtig geile Sache, so, ne? Und ich bin auch kein Formel 1 Freak und bin aber auch Drive to Survive Fan und seitdem gucke ich auch so ein bisschen Highlights schon mal, ne, von der Formel 1 wieder, also hat auch so ein Interesse geweckt ein Stück weit und ich glaube, das ist ein Stück weit so dieser Aufbau der verschiedenen Sorten Follower oder Fans, wie auch immer, vom Sport. Und ja, das steht und fällt natürlich damit, wie gut oder schlecht jetzt diese Produktion dann auch wirklich am Ende aussehen wird. Aber ich habe da eigentlich relativ großes Vertrauen, weil wenn sie was können, dann ja eigentlich produzieren. Und
wobei ist natürlich auch so, ne, bei der Formel 1, da kommen die halt irgendwie so, weiß nicht, 60 Mal rum, nochmal rum ums Eck. Und wenn der Mountainbiker erstmal weg ist, ne, dann ist er weg.
Ja, aber so, ganz ehrlich, aber das Interessante ist ja das Drumherum.
Ja.
Die Interviews von Günther Steiner und Co., das ist eigentlich das, was du gucken willst.
Exactly. Ja, das hört sich doch super an, ey, das freut mich. Und ich freue mich auch wirklich, dass diese langen Tage wieder irgendwie zurück sind, weil das, ich meine, das sind ja auch die Rennen, die ich am Ende früher gefahren bin und fand es echt immer geil. Und es war dann halt irgendwann so, irgendwann ist es so ein bisschen zu so einem Downhill-Rennen mutiert und ich finde es geil, dass es jetzt wieder zurück dahin ist, wo man wirklich Schmerzen hat und wirklich einen richtig langen Tag draußen ist. Du hast schon gesagt, Schmerzen hattest du am Wochenende auch und auch technische Probleme so ein bisschen. Du bist aber jetzt, wo du in Polen angekommen bist, wieder fit, oder?
Ich muss gestehen, ich hänge tatsächlich noch ganz schön in den Seilen und ich bin jemand, der lange Tage liebt und habe mich da auch wirklich drauf gefreut und vorbereitet und habe da auch keinen Stress mit. Craig Callaghan hat auf seinem Instagram-Kanal die Stats geteilt vom Rennwochenende Die muss ich gleich mal kurz aufsuchen. Aber es hat auf jeden Fall, hat uns ganz schön geschunden. Und bei mir war eigentlich mehr das Problem, wie ich mein Rennen gestaltet habe. Mehr als wie das Rennen hätte laufen können im Sinne der Stats. Also ich habe mir gleich am Samstag auf der ersten Stage ziemlich weit oben. Das war übrigens eine Stage, die in Finale runterging. Also auch Pietra hat ein Stück Finale gehabt. Isalo Ecstasy. Kennt vielleicht der ein oder andere Top to Bottom. Also Isalo Ecstasy into Revenant.
Okay.
12,5 Minuten Race
Ja.
Pace, glaube ich. Da habe ich mir gleich oben das Pedal krumm gefahren, habe mir in der Mitte mein Kettenblatt abgewinkelt und musste dementsprechend viel reparieren nach der Stage. War dann sowieso schon so ein bisschen MacGyver-mäßig unterwegs, dass es überhaupt, also das Kettenblatt war wirklich abgewinkelt. Also es war 45 Grad krumm und das haben wir dann zurückgebogen mit Steinen und Reifenhebern da reingehauen wie Keile und dass es wieder halbwegs rund lief. Da hatte ich schon eine Viertelstunde für gebraucht, bin dann losgefahren, habe auf dem Transfer gemerkt, dass ich auch einen Schleicher hatte, also langsam Luft verloren habe. Da hat dann das Insert mein Tubeless-Ventil blockiert und die Restluft ging nicht mehr aus dem Reifen raus und der Reifen war also nicht ins Reifenbett, Felgenbett zu drücken. Demnach konnte ich den, also habe ich den Reifen nicht runterbekommen. Und da haben wir da rumgeoxt. Da haben dann auch andere geholfen. Das kennst du sicher vom Enduro. Das ist einfach geil. Man hilft sich und versucht dann zusammen die Sachen hinzubekommen. Aber es muss ja auch jeder irgendwie weiter und sein Rennen fahren. Weil im Enduro musst du ja deine nächste Startzeit schaffen on time. Also es ist dann nicht, dass du starten kannst, wann du willst, sondern beim Weltcup musst du zu der Stichzeit eben am Start stehen, sonst bist du raus. Und da habe ich locker eine halbe Stunde da rumgemurkst. Es war Gott sei Dank ein 3-Stunden-Transfer. 3 Stunden mit 1,5 Stunden Heike-Bike, also wirklich Wanderweg. Manche haben geschultert. Es war so kurz vor Klettersteig hier und da. Und halt auch massiver Schotter und Teer-Uphill. Und als ich dann mit meiner ganzen Reparaturgeschichte fertig war, war ich so weit hinten dran, dass ich echt flat out das Ding komplett am Limit durchfahren musste. Also ich habe eigentlich 2 Stunden so ein All-Out-Effort fast gefahren. Also wirklich, ja, fast alles, was geht, damit ich es
Ja, wenn
überhaupt
ich
zu
so
meinem Start
rechne,
noch geschafft habe.
bei 3 Stunden und eine Dreiviertelstunde fehlt, wird das knapp.
Ja, also vielleicht nicht ganz eine Dreiviertelstunde, aber also gute halbe Stunde bis 40 Minuten waren es ziemlich sicher.
Boah.
Und das hat natürlich dann richtig wehgetan. Und wir waren noch sehr stolz auf uns, dass wir in den Practice-Tagen das extrem entspannt angegangen sind. War so perfekt die ganze Zeit schön hier im GA1, Fettstoffwechsel quasi, ne? Möglichst wenig Körner verbrannt, richtig gut alles gemanagt und dann an Race Day 1 direkt alles ins Feuer geschmissen. Und ja, dementsprechend lief dann auch der Rest vom Tag. Es hat bei Stage 2 auch übelst angefangen zu regnen. War auch spannend. Also wir haben echt so gefühlten Rennen in 3 Jahreszeiten gefahren, da im Finale. Morgens war so perfekter Frühlingsmorgen, dann komplett Herbst, Weltuntergang, 7 Grad und Platzregen. Und nachher bist du vorne am Meer wieder Dolce Vita Style im absoluten Staub die letzte Stage runtergefahren und hast geschwitzt im langen Trikot so, ne? Und ja, da war bei der zweiten Stage war die Luft auch ein Stück weit dann raus. Ich war dann froh, dass ich es überhaupt geschafft habe, weil das war dann auch interessant, wie sich die Ziele quasi verschieben von du willst irgendwie was auf der Stage erreichen zu, okay, ich will überhaupt nur noch den Tag schaffen im Sinne von meine Zeiten einhalten und du musst ja auch dein Material durchbringen. Also ich hatte da einen Platten, habe einen Schlauch reingemacht. Wir wissen alle, im Finale gibt es viele Steine und ein Schlauch ist nicht unbedingt das beste Konzept, um auf vielen Steinen schnell Fahrrad zu fahren. Und dementsprechend musste ich auch mein Laufrad managen, damit das auch noch den zweiten Tag schafft, weil das wiederum darf ich ja nicht
Darfst
tauschen.
nicht
Also
tauschen, ne?
du musst ein Laufrad das ganze Rennen durchfahren. Und das waren also lauter so Faktoren, die dann plötzlich eine Rolle spielen und du fängst echt an zu wirtschaften, körperlich wie materialtechnisch. Und ja, bei der zweiten Stage war dann auch noch das Schaltwerk krumm und es hat in alle Richtungen geschalten, als ich an so einem Gegenanstieg hochfahren wollte. Also es war wirklich zum Fortlaufen. Aber wir haben durchgezogen, Kopf nicht in den Sand gesteckt. War kein glorreicher Tag. Ich war, glaube ich, 43. am Ende von dem Tag. Erste Stage hatte ich einen extrem guten Pace. Also ich war trotz dieser Misere mit ein Drittel der Stage ohne Kette zu fahren, noch 27. auf der Stage.
Okay.
Und also bin den kompletten Revenant, für die, die es kennen, ab der Straße ohne Kette gefahren. Also Revenant, Chainless Run. Und oben geht es noch ganz gut, aber unten raus brauchst du, musst du treten.
Gibt's da geht es immer wieder so.
Traversen.
Ja.
Ja, genau. Und da macht es dann schon einen Unterschied. Das hat mir dann auch Hoffnung gegeben.
Ja.
Allerdings keine mehr Energie, also nur Hoffnung. Und der Tag 2 ist dann zwar hoffnungsvoll gestartet, aber mit echt ziemlich tiefen entladenen Akkus, muss ich gestehen. Und auf der ersten Stage habe ich dann auch einen glorreichen Aufhänger an einem Baum gehabt, habe mir extremst meine Kronjuwelen angehauen. Mhm. Also wirklich auf allerübelste Sorte. Und war also auch wieder ein optimaler Start in den Tag. hab mich aber eigentlich gut gefühlt. Also ich habe so gemerkt, so, oh shit, ey, ich fahre echt richtig gut Fahrrad gerade. Das hat sich so nach dieser, ja, dieser Zone angefühlt, wo du wirklich so ein bisschen die Sachen in Slow-Mo wahrnimmst, weil du einfach in diesem Race-Flow drin bist. Und dann hatte ich halt so einen Moment, wo dieser Klassiker, du fährst so eine Traverse mit relativ hoher Geschwindigkeit, ich würde sagen 30, 35 km/h und dein Gewicht fällt so langsam vom Trail, aber es ist halt kein Trail mehr da, weil es so am Hang entlang geht, weißt du, und dann würdest du ja im Normalfall dein Fahrrad unter dich fahren, aber da ist eben der Trail zu Ende und dann bin ich halt von der Strecke runter und Fullstop mit dem Pedal an so einem Baum hängen geblieben und von hinten dermaßen meinen Sattel genommen. Ja, da war ich dann wach und dann hatten wir
Familie noch bleibt eine jetzt lange in der Stage. Größe, wie sie ist, oder?
Ja, genau. Familienplanung ist definitiv damit abgeschlossen. Und dann hatten wir einen langen Transfer und hatten noch eine lange Stage an dem Tag, also auch wieder, ich glaube, 8-9 Minuten. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist nicht mehr viel drin im Taxi. Und es war dann auch ein bisschen deprimierend, weil ich so dachte, boah, Mann, eigentlich bin ich gut auf den Strecken. Aber es ging einfach nichts. Also ich war einfach grau. Und dann hat man noch zwei kurze Strecken zum Schluss. Auf der ersten, das war auch wieder eine recht tretintensive, da habe ich auch nichts reißen können. Aber dann wusste ich, auf der letzten Stage war ich vor 3 Jahren, war die auch drinne. Und da war ich extrem gut, da war ich in Top 10 damals. Und da dachte ich mir so, come on, jetzt, du kannst auf dem Zeug gut fahren. Das ist eine Stage, die nicht sehr, sehr physisch ist. Die ist nur 2,5 Minuten lang gewesen und wirklich mehr so ein Pumpen und ein extrem technisches Radfahren, sag ich mal. Du musst ein super Timing haben auf der Stage. Ganz, ganz viel präzises Bremsen und so. Also war ein technisches Ding und ein mentales Ding. Also du musst super fokussiert sein. Aber eben weniger diese Physis, die dann da eine Rolle spielt. Und da habe ich halt einfach so diese Chance gesehen für mich, okay, jetzt stell dich nicht an den Start und so nach dem Motto, Hauptsache sicher nach Hause bringen, sondern jetzt fahr nochmal gut Fahrradrennen, so wie du es eigentlich kannst. Und dann habe ich echt einen guten Run mir zusammengefahren und war auf der Stage 13 da.
Ja,
was für mich echt Hammer war und nochmal so zum Ende von dieser ganzen Odyssee, so ein Strohhalm Hoffnung, an dem ich mich festhalten konnte, dass man einfach weiß, hey, grundsätzlich kannst du das noch und hast auch einen Pace, der da ist, wo du dir das vorstellst. Und das war also ein guter Abschluss für ja wirklich ein äußerst durchwachsenes Rennwochenende.
Ja.
Ergebnistechnisch, aber trotzdem ein mega Erlebnis. Also das ganze Wochenende war Hammer, es hat Bock gemacht, es war ein übelster Grind. Kleine Side-Story, vor mir ist Jago Garay gestartet, auch ein EWS-EDR-Urgestein.
Ja.
Der hat vor 2 Jahren ein Gehirnaneurysma gehabt in Pietra während dem Rennen und ist echt fast draufgegangen. Und der ist quasi jetzt das Rennen wieder mitgefahren, also ist genesen davon. Und es war halt ein mega emotionaler Tag für ihn. Und er ist vor mir gestartet, jede Stage. Und wir haben das so zusammen erleben dürfen.
Ja.
Und der dann auch, weißt du, der kam dann unten, wo du die Bühne hast, wo Rollout ist und du nachher halt wieder hinkommst. Und dann einfach so in Tränen ausgebrochen, einfach überwältigt von dieser ganzen Reise und sowas mitzuerleben, ich glaube, das ist geiler als ein Podium.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Und ist ja auch immer so, man nimmt halt so unfassbar viel mit aus so Rennen und stärkt einen halt auch für den Rest der Saison. Und ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die Magie des Season Openings. Zum einen weiß man nicht, wie die anderen drauf sind, aber zum anderen ist man selber und das Material noch nicht so eingefahren und man checkt sich da selber oder kann sich da irgendwie selber so checken. Und das ist das sind die Stats, oder was?
Genau, also hier sind noch die Stats.
Die du mir gerade gezeigt hast.
Genau, also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hier sind die Stats von Finale, bevor wir es vergessen. Also Greg Callaghan hat es gepostet, könnt ihr nochmal nachlesen auf seinem Instagram. 26 Stunden Bike Time in diesen 4 Tagen. 176 Kilometer gefahren, 6.927 Höhenmeter hochgetreten, 8.972 Höhenmeter oder Tiefenmeter runter geraced, 10.997 Kilokalorien verbrannt und ein 1.125er Training Stress Score auf Training Peaks. Für die, die nicht wissen, was ein TSS ist, also es wird so anhand von verschiedenen Parametern bemessen, wie erschöpft dein Körper ist. Ja. Und ich sag mal, wenn du so eine richtig harte Einheit fährst auf dem Fahrrad, so komplett am Limit, fährst dich leer, dann schaffst du es vielleicht über eine 100. Und ich sag mal, ein Tausender ist eigentlich schon eine richtig solide Trainingswoche für einen Profi. Also wenn du eine komplette Woche im Training bist und dein Training-Stress-Score ist über 1000, dann hast du schon ordentlich gearbeitet, sag ich mal. Und also ein 1125er Training-Stress-Score an einem Race-Weekend, das ist
schon krass.
Richtig hart.
Da kann man auf alle Fälle nachher das Tiramisu essen, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, definitiv. Wobei dein Magen nach gefühlten 85 Gels und Bärchen und was man sich für ein Zeug da reinfährt, keinen Bock mehr auf Zucker und irgendwas anderes hat.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, crazy. So, jetzt hast du einiges mitgenommen, hast einiges gelernt und vor allem hast du gesehen, Alter, ich kann echt immer noch ziemlich schnell Radfahren. Mhm. Mit was für einer Motivation gehst du jetzt in Polen an den Start? Ich weiß noch, dass wir, als du das letzte Mal da warst, haben wir danach gesprochen und du hast gesagt, war eigentlich geil, aber ich war ein bisschen zu verhalten. Mhm. Wie gehst du damit jetzt dieses Jahr um?
Fresh Mind, einfach versuchen, das Rennen wieder so zu nehmen, wie es halt kommt. Genau, ich weiß, dass ich letztes Jahr irgendwie so ein bisschen zurückhaltend hier Fahrrad gefahren bin und das will ich natürlich dieses Jahr anders machen. Wollte ich letztes Jahr aber grundsätzlich ja auch anders machen und hatte mir nicht vorgenommen, verhalten zu fahren. Aber klar, ich bin jetzt auch wieder motiviert. Letztes Jahr war ich auch motiviert, hatte auch vorher ein gutes Rennen im Finale vor Polen. War also derselbe Wechsel. Aber ja, hab einfach Bock. Mach mich auch nicht so verrückt, würde ich sagen. Und weiß auch, dass ich es einfach nur Day by Day nehmen kann. Sonst hätte ich im Finale, glaube ich, auch aufgegeben. Also gerade nach dem oder an dem ersten Tag, das war echt. Wenn da dein Drive ist, einfach nur zu performen, dann hörst du auf. Und ich will einfach durchziehen, will meine Chancen nutzen und ja, hier auch wieder versuchen, mein Bestes zu zeigen. Gucken, was bei rumkommt. Polen ist definitiv eine coole Location, coole Fans.
Macht es einen Unterschied, dass du jetzt das zweite Mal da bist?
Ja, man ist schon so ein bisschen mehr eingestellt auf die Location, denke ich schon. Ja.
Okay. Ja, ey, dann bin ich echt richtig gespannt und drück dir auf alle Fälle die Daumen. Du machst es ja wirklich immer sehr gut, dass du auch von deinen Race-Wochenenden Vlogs hochlädst und da kann man die halt wirklich genau folgen. Auf Instagram teilst du immer so ein bisschen, aber ich glaube, wer wirklich genau wissen will, wie es dir geht und was da so passiert, sollte auf alle Fälle deine YouTube-Vlogs anschauen und dann weiß man, glaube ich, ziemlich genau um jede Kurve, aber genau. Mir hat es auf alle Fälle wieder unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir hier mal zu reden und vor allen Dingen auch zu hören, dass sich Enduro wirklich wieder zu dem entwickelt, was auch in meinen Augen Enduro ist. Und ich hoffe, das geht so weiter und wünsche dir jetzt noch einen erholsamen Abend und eine gute Nacht und drück dir dann die Daumen für das nächste Rennen.
Vielen Dank. Ja, genau. Ich gebe alles. Ich versuche noch ein bisschen Körner wieder anzusparen im Tank und dann schauen wir mal, was am Wochenende geht. Und wie gesagt, also ich lade es in voller Länge und ungefiltert hoch. teilweise, glaube ich, unterhaltsam. Teilweise stelle ich es mir auch langweilig vor, immer nur rechts, links auf den Bildschirm zu gucken. Mhm. Aber es scheint viele abzuholen und zu interessieren. Finde ich cool. Vielen Dank
dafür. Das letzte Video war auch 26 Stunden, oder?
So. Ja. Ja, genau. Da hast du auch einen hohen Training-Stress-Score in den Augen, wenn du das durchziehst. Ja. genau, aber ja, guckt es euch an. Ist, glaube ich, ganz cool. Man bekommt auf jeden Fall eine ganz gute Idee davon, was bei mir so am Wochenende abgeht.
Ja, mega gut. Ey, alles Gute, viel Erfolg und wir hören uns hier demnächst wieder. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.